Mein Name ist Felix Herkenrath und das hier ist die zweite Luft. Und damit willkommen zu Episode Nummer 3 von die zweite Luft, der Fahrradpodcast der Hamburger Morgenpost. Naja, und wenn man aktuell aus dem Fenster guckt, was soll man sagen? Die Fahrradsaison, es ist mittlerweile Ende September, neigt sich dann doch mit großen Schritten dem Ende entgegen. Zumindest für viele von euch. Denn für eine große Menge an Radfahrern, da läuft die Saison von Ostern bis Oktober. Und wie gesagt, Ende September, das Ziel dieser Saison, es nähert sich mit sehr, sehr großen Schritten. Aber an der Stelle, da möchte ich euch ein Versprechen geben. Wir, die zweite Luft, fahren auch in dunklen Tagen, an kalten Tagen weiter. Und wir werden euch auch das restliche Jahr noch komplett mit frischen Folgen versorgen, damit ihr, naja, nicht ganz auf das Rad verzichten müsst. Natürlich, da lohnt sich bei der zweiten Luft auch immer ein Blick zurück. In der ersten Folge zum Beispiel, da hatten wir Besuch von Kim van Dijk, einer wahnsinnig netten Radaktivistin aus Berlin. Oder in der letzten Folge, da habe ich gemeinsam einen kleinen Rückblick gestartet auf die Cycle Classics mit Maxim Villa und Dana Schlünzen. Auch das ist, wie ich zumindest finde, sehr hörenswert geworden. Und auch die Folge will ich dir und euch gerne nochmal ans Herz legen. Hört doch da nochmal rein. Kurzer Abstecher in die Werbung. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Partner. Und zwar ist das die Firma Urwan. Urwan produziert wunderschöne Fahrräder. Wie zum Beispiel das Modell Waldwiesel. Und das möchte ich dir heute ganz besonders ans Herz legen. Das ist nämlich das erste, weltweit erste Gravelbike oder Gravel E-Bike. Da hat man als Kunde komplett die Wahl. Aus dem 3D-Drucker. Es sieht wunderschön aus. Es gibt es in verschiedenen Variationen. Auf unserem Instagram-Channel kannst du die rote Variante in Aktion bestaunen. Wir haben das Bike in einer kleinen Challenge mal ausgiebigst getestet und so viel sei verraten, auch für extrem gut befunden. Falls du also dieses Bike einmal aus der Nähe betrachten möchtest, schau doch mal auf unserem Instagram-Channel @die_zweite_luft vorbei oder du gehst direkt zu Urwan und guckst dir das Waldwiesel und all die anderen Modelle mal auf deren Internetseite an. Die lautet nämlich wie folgt: urwanbikes.de. Urwan schreibt sich U-R-W-A-H-N und dann bikes.de, alles zusammengeschrieben, ein Wort. Dort bekommst du den kompletten Einblick zu Urwan und den wunderschönen Fahrrädern aus dem 3D-Drucker. Danke an Urwan für die Unterstützung und jetzt geht's direkt zur heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass zum allerersten Mal ein waschechter Profisportler den Weg hierher in die zweite Luft gefunden hat. Leon Rode ist zu Gast. Und Leon Rode, müsst ihr wissen, ist aktiver Bahnradfahrer, so erfolgreich, dass er zum Beispiel an den letzten Olympischen Spielen teilgenommen hat. Dort hat er mit der Mannschaft immerhin den 6. Platz belegt. Leon gibt uns aktuelle Einblicke in seine sportliche Laufbahn. Er erzählt uns zum Beispiel auch von seinen Plänen für die nächsten Olympischen Spiele. 2024 finden die nämlich statt in Paris. Er erzählt auch, wie er zum Fahrradfahren und dann schlussendlich zum Bahnradfahren gekommen ist. Zum Beispiel ist er mit 14 Jahren von Hamburg nach Cottbus auf eine Sportschule umgezogen. Ich fand das Gespräch mit Leon extrem spannend, extrem interessant, mal einem echten Profi so hinter die Fassade gucken zu können. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Gespräch genauso, wie es mir gefallen hat und ich freue mich sehr über euer Feedback, was ihr mir natürlich sehr, sehr gerne im Anschluss der Folge zum Beispiel über Instagram schicken könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch und dem guten Leon Rode. Hi Leon.
Hallo. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich. Schön, dass du dabei bist oder schön, dass du gekommen bist. Lieber Leon, ich habe gesehen, du bist gestern, um mal mit was Leichtem einzusteigen, du bist gestern Katzenvater geworden.
Ja, ganz genau. Ja, das ist schon länger von meiner Freundin der Traum gewesen, eine Katze zu haben. Ja, wir haben gestern Abend, nachdem ich aus dem Trainingslager gekommen bin, aus Frankfurt-Oder, haben wir dann noch abends die Katze abgeholt. Axel heißt er. Ist jetzt
stark.
Ja, 16 Monate alt, ist ein Maine Coon und ja, wiegt stolze 7,5 Kilo.
Respekt. Also, wie du eben schon, glaube ich, im Vorgespräch sagtest, mehr Hund als Katze.
Ja.
Nein, mega. Du bist ja, also du hast gerade gesagt, warst im Trainingslager in Frankfurt-Oder, aber was ja, glaube ich, für die Hörer auch super spannend ist, du bist ja gebürtiger Hamburger. Du bist ja, so, glaube ich, sogar in Altona geboren.
Genau, ich bin in Altona geboren. Ich wohne quasi für die Hamburger am Elbe-Einkaufszentrum, also Bereich Ostdorf, Groß-Flottbek. Und wir reisen dann halt viel in Trainingslager außerhalb oder beziehungsweise wenn wir Bahnvorbereitung machen, ist unser Stützpunkt in Frankfurt-Oder.
Und was hat dich damals so als ich sag mal, als kleiner Hamburger aufs Rad gebracht? Was war so, wie hat deine Karriere begonnen? Also wie kam die Leidenschaft fürs Fahrradfahren?
Ja, also die Karriere hat begonnen in Buchholz, am kleinen Preis von Buchholz. Da habe ich quasi angefangen über den Verein von meinem kleinen Bruder. Der hat schon früher angefangen. Mein Vater ist halt leidenschaftlicher Hobbyradler und mein kleiner Bruder hat dann auch eine Lizenz gehabt und ist dort Rennen gefahren. Und ich war halt so mit und dann kam halt die Frage auf, will ich das mal probieren? Und dann bin ich halt so ein Jedermann-Nachwuchsrennen gefahren. Ich habe vom Verein so ein altes Stahlrad bekommen, wo halt die Schaltung noch unten am Rahmen ist. Und bin dann gefahren und fand das Rennfahren tatsächlich ja richtig gut. Und so kam das dann Schritt für Schritt. Also ich habe im ersten Jahr auch noch nicht so viel Freude am Training gehabt. Aber ja, dieses Rennfahren hat mich dann immer motiviert.
Und was hat dich dann, also dein Bruder, konnte man zumindest nachlesen, hat dich auch noch in deiner weiteren Zeit so ein bisschen verfolgt. Du bist ja mit 14 nach Cottbus gekommen, hast den Umzug nach Cottbus gemacht, in die Lausitzer Sportschule. Wie war das denn?
Ja, das war komplett anders auf jeden Fall. Also das Umfeld, genau, ich bin in Wedel am Rand von Hamburg aufgewachsen und bin dann nach Cottbus. Es hieß dann damals auch der Tipp so von meinem Trainer, dass es dort halt einfach ein besseres Umfeld ist, wenn man Schule mit dem Sport kombinieren möchte. Quasi wie einfach dann nochmal den nächsten Schritt konsequent gehen, um nochmal professioneller zu trainieren. Ja, ich habe ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Ich habe mich auch, also ich bin am Ende auch 2012 dann wieder gegangen, weil ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Aber man muss sagen, das Konzept dort ist halt für Nachwuchssportler so das Beste, was ich kennengelernt habe. Also die haben extrem viel Rücksicht genommen. Das ist jetzt nicht auch, dass sie einem alles schenken dort, aber an der Schule gibt es dann auch Lehrer, die setzen sich mit einem zusammen, wenn man mal Probleme hat. Und dann hatte ich am Anfang tatsächlich auch ein halbes Jahr Einzelunterricht, nur um in Französisch quasi den Rückstand aufzuholen. Also so, die sind sehr engagiert dort.
Ach, krass. Muss man sagen. Wie ist das denn, wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich denke, die meisten von uns sind ja einfach mit 14 normal zur Schule gegangen und haben da nicht einfach so einen krassen Switch gehabt. Wie ist das denn, wenn man so mit 14 irgendwie wahrscheinlich aus dem heimischen Elternhaus irgendwie oder aus der heimischen Elternwohnung irgendwie wegzieht und dann in Cottbus landet? Also Hamburg-Cottbus ist ja vielleicht schon nochmal auch echt ein Unterschied. Was sind so die Themen, die einen da so ein bisschen am Anfang umtreiben?
Man muss schon sagen, das ist schon so ein sehr großer Unterschied. Aber es ist am Ende dieses Internatsleben, das ist ja so ein bisschen wie so Ferienwohnheim. Ja, also so, ich habe sowas auch mal in der Jugend gemacht, quasi mit so Jugendreisen da nach Sylte in die Jugendherberge. So ähnlich fühlt sich das dann halt dauerhaft an. Man lernt ja auch neue Leute kennen, man hat ja da dann auch dann sein Umfeld, aber ich hatte auch schon viel Heimweh am Anfang. Aber es ist alles sehr durchgetaktet, dadurch hast du halt einen sehr schnelllebigen Alltag, also gehst morgens in die Schule, dann kommst du direkt wieder, gehst dort quasi in der Kantine Mittagessen und direkt zum Training und ist alles immer sehr durchgetaktet und bist dann einfach um 16.30 Uhr, 17 Uhr fertig und bis dahin funktionierst du quasi erstmal einfach so.
Oh Mann.
Aber also ja, macht ja auch Spaß. Also.
Und wie oft bist du in der Zeit nach Hamburg gekommen?
Meistens an den Wochenenden, also im Winter war ich oft an den Wochenenden in Hamburg und im Sommer ist es dann ein bisschen schwieriger, wenn man diese Wettkämpfe hat. Im Radsport hat man ja auch sehr viele Wettkämpfe, also es ist dann nicht so, dass man sich wochenlang immer nur auf ein Ziel hinarbeitet, also man hat ja fast wöchentlich dann Radrennen. Da war es dann ein bisschen länger und dann hatte man in den Sommerferien halt seine Zeit dann zu Hause.
Und stimmt das denn, dass nach einer kurzen Zeit oder glaube ich nach einem Jahr dein Bruder nachkam, nach Cottbus?
Genau, mein Bruder kam dann auch hinterher quasi.
Und wie war das dann, ihr beide so weg von zu Hause? Hat das vielleicht ein bisschen geholfen dann, da irgendwie, ich will nicht sagen durchzuhalten, aber irgendwie die Zeit irgendwie besser zu überstehen?
Auf jeden Fall. Also man hat sich ja gesehen, es ist ja dann im Radsport sind ja die Altersklassen immer mit 2 Jahren und dann sind wir quasi in dem nächsten Jahr dann auch wieder zusammengefahren in einer Trainingsgruppe und dann hat man ja täglich miteinander zu tun und auf jeden Fall.
Aber sag mal, du sprichst ja gerade von der Trainingsgruppe. Warst du damals schon auf der Bahn aktiv oder warst du da vor allen Dingen noch auf der Straße?
Beides. Also im Nachwuchs wird beides sehr gefördert und wird halt auch, sag ich mal, von Verbandsseiten Wert drauf gelegt. Man sowohl die Bahn als auch die Straßenschiene fährt. Und ich war dann, seit ich U19er war, auch im Bahnkader. Also dann ging es halt da dort in die Richtung. Ja, dann war ich dort auch im Kader.
Und wie war das dann damals schon? Gab es dann schon viele, viele Wettkämpfe, die du fahren durftest, musstest, wolltest?
Also es gibt dann quasi Bundesliga-Rennen auf der Straße, die man fährt, und auch internationale Rundfahrten. Und auf der Bahn sind es national Ersichtungen. Dann fährt man eine deutsche Meisterschaft und dann gibt es halt eine EM bzw. eine Weltmeisterschaft dann auch.
Und wenn du jetzt mal Bahn mit Straße vergleichst, jetzt bist du ja, also mittlerweile warst du ja auch letztes Jahr bei den letzten Olympischen Spielen mit dabei, im Bahnradkader der deutschen Mannschaft, im Team Germany sagt man, glaube ich, mittlerweile. was macht denn so jeweils die einzelne Disziplin oder wo liegt der Reiz da jeweils drin? Also was ist der Reiz für dich auf der Bahn versus irgendwie Reiz auf der Straße?
Ja, man fährt ja auf der Bahn eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Man fährt bei uns halt unter 4 Minuten einfach alles, was geht im Vierer zusammen. Und das macht irgendwie diesen Reiz aus, einfach loszugehen und halt einfach sich komplett die Ganze zu geben, halt richtig loszuballern. Auf der Straße ist es, finde ich, auch viel so das Drumherum, also diese Szenerie, die man dabei hat. Es ist auch cool, wenn man ein bisschen bessere Form hat, auch mal dann so über Bergwertung fährt, wo halt so wirklich Zuschauer stehen und so, das macht das aus. Also Straßenradsport auch wunderschön. Und ja, auf der Bahn ist halt einfach ja diese Intensität, die es macht. Auch wenn man auf der Bahn diese 6-Tage-Rennen fährt, wie in Bremen, wenn dort halt die Zuschauer sind und das ist einfach sehr schnell alles und ist einfach eine sehr intensive Erfahrung.
Stark. Jetzt hatte ich ja die Bahn zu Olympia gebracht. Olympia in Tokio war das ja.
Genau.
Und das war, soweit ich weiß, deine erste Teilnahme an Olympischen Spielen.
Genau,
ja. Wie war denn diese Olympia-Reise in Zeiten von Corona? Von außen betrachtet, wir, die ja irgendwie aus Deutschland irgendwie das Ganze über den Fernseher verfolgt haben, war das ja schon auch für viele Athleten einfach eine andere Erfahrung mit allen Beschränkungen, die halt irgendwie da waren.
Ja, das auf jeden Fall. Aber also ich persönlich war echt positiv überrascht, wie die es gemeistert haben dort. Es war auch im Verhältnis zu anderen Maßnahmen, die wir hatten, sogar tatsächlich ein bisschen entspannter. Wir hatten im Mai einen Weltcup in Hongkong gemacht. Da war es halt tatsächlich so, dass jeder ein Einzelzimmer hatte. Man wurde nur aus dem Zimmer abgeholt, einzeln in Busse verladen und dann rüber zur Bahn transportiert. Und man hatte gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Man durfte nicht mal auf den Flur. Und dagegen war halt Tokio in dem Dorf relativ entspannt, weil man ja diese Sportlerblase hatte. Also wir waren ja alle, haben alle jeden Tag einen Test gemacht und innerhalb dieser Blase konnte man sich ja in dem Dorf frei bewegen. Wir waren ja auch außerhalb in einem Radsportdorf, da war ein bisschen weniger los. Aber ja, also wir hatten tatsächlich, davor hatte ich mehr Angst, nochmal einen positiven Test zu haben und nicht hinreisen zu können als dort, weil man dort halt quasi in diesem relativ sicheren, getesteten Umfeld war.
Und hast du dann in diesem Radsportdorf oder hattet ihr dann auch Kontakt zu anderen Radsportarten? Also waren dann auch die Straßenränder mit euch in dem Radsportdorf oder wie muss man sich das dann da vorstellen?
Die Mountainbiker waren tatsächlich noch dort, als wir angereist sind und die sind dann quasi kurz vor unserem Wettkampf sind die, glaube ich, abgereist. Das war ja die Regel, dass man 48 Stunden nach Wettkampfende quasi zurückreist, ja, dass nicht zu viele Sportler quasi zusammen dort sind. Ja, das Mountainbike-Rennen war dann quasi, glaube ich, 2 Tage, nachdem wir angereist sind.
Und jetzt war es ja deine erste olympische Teilnahme. Gab es denn irgendwas, was du dir nicht so vorgestellt hattest? War irgendwas komplett anders, als du es erwartet hattest?
Komplett anders nicht. Ich war ja dann noch Ersatzmann fürs Madison und hatte dann hinterher noch die Chance, an der Schlussfeier teilzunehmen. Und ja, ich denke, es wäre natürlich noch anders gewesen, unter anderen Bedingungen, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dass man sonst hätte auch mal in einem großen Dorf auch etwas länger sein können und das einfach nochmal erleben können. Also das Dorf in Tokio, zu dem wir dann gekommen sind, wir haben dort eine Nacht geschlafen nach der Abschlussfeier, hat halt nochmal eine ganz andere Dimension. Es war halt so riesig, mit einer riesigen Kantine. Ja, hat man da diese olympischen Ringe und diese Allee mit den ganzen Fahnen von allen Nationen und so. Das war halt unglaublich so. Das hätte ich gerne noch etwas länger erlebt.
Ja, das glaube ich. Hat man denn eigentlich auch, oder hast du eine andere mediale Aufmerksamkeit nach der Teilnahme oder während durch die Teilnahme bei Olympia erfahren? Hast du richtig gemerkt, dass da spürbar der Fokus irgendwie auf dich gerichtet ist? Oder wie ist das so aus Athletensicht?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also in dem Moment, wo man halt die Chance hat mitzufahren, auch so das Jahr vorher, fragen halt schon noch mehr Journalisten an und das gibt schon noch mehr mediale Aufmerksamkeit. Also gerade in unserer Sportart ist es ja sonst auch nicht ganz so groß mit dem medialen Fokus. Und dadurch, also durch solche Events, ich sag mal, Olympia ist das Größte, da passiert natürlich dann auch am meisten, aber auch solche Events wie jetzt zuletzt in München, wo mehrere Sportarten zusammenkommen, da hat man halt immer wieder mehr mediales Interesse dran.
Ja, und jetzt in 2 Jahren oder wahrscheinlich mittlerweile 1,5, Paris fest im Blick oder wie sind so da deine Ziele?
Ja, tatsächlich hatte ich erst überlegt, auch nach Tokio meine Karriere zu beenden und dadurch, dass das jetzt aber halt so dicht ist mit Paris und das ist ja schon übernächstes Jahr, habe ich mich entschlossen, halt weiterzumachen und ich würde halt sehr gerne darauf hinarbeiten.
Okay. Und du trainierst, was sagst du ja gerade, du warst in Frankfurt-Oder, warst du gerade im Trainingslager. Ist das dann schon so ein Langzeitziel, auf das du dann hinarbeitest oder was sind so die nächsten Ziele für dich? Jetzt gerade auch, ich sag mal, jetzt gerade regnet es mal nicht, aber irgendwie die Temperaturen sind unter 20 Grad gerutscht. Da geht ja für den Radsportler zumindest draußen eine schwierige Zeit los.
Auf jeden Fall, also das ist ein Langzeitziel. Also ich motiviere mich eigentlich hauptsächlich über die Ziele, die ich mir selber setze. Und das ist halt dann am Ende auch der Faktor, wenn man raus möchte. Und es ist halt nicht angenehm, dass man halt da an das langfristige Ziel denkt. Und wenn man zwischendurch halt auch Zwischenziele wie jetzt die Weltmeisterschaft am 12. Oktober. Aber klar, das große Ganze, also es muss halt dann Paris sein. Also wir fahren danach Weltcups zur Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und wenn man die fährt oder wenn ich die fahre, dann möchte ich auch bei den Spielen am Start sein.
Das glaube ich. Was ist denn, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, dass das Wetter schon so ein bisschen runterrutscht, dass die Zeit jetzt einfach ein bisschen schwieriger wird, dass du dich über ja solche Langzeitziele einfach gut motivieren kannst. Nimm uns doch auch mal mit, wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus? Wie viele Stunden in der Woche sitzt du eigentlich auf dem Rad?
Ja, Stunden in der Woche ungefähr, ja, um die 20 Stunden bis 24. Ja, in der Regel trainieren wir in Zweier- oder Dreierblocks, je nach Intensität. Und wenn wir mehr jetzt Richtung Grundlagenausdauer gehen, eher Dreierblocks und dann 4 Stunden aufwärts. Und dann gehören halt 1 bis 2 Einheiten Kraftraum noch dazu. Das wäre das, was so der Alltag wäre, wenn ich in Hamburg bin. Und wenn wir in diese Vorbereitungstrainingslager nach Frankfurt auf die Bahn gehen, dann haben wir sehr intensive Einheiten. Dann gehen wir halt mit den Bahnrädern rauf als Mannschaft und dort fahren wir halt sehr, sehr viel einfach am Limit dann.
Krass. Du musst ja wahrscheinlich auch sehr stark auf so Ernährungsfaktoren achten. Gibt's oder hast du auch mal Zeiten, wo du das so ein bisschen, ich will nicht sagen, links liegen lassen kannst, aber wo du auch mal, keine Ahnung, ist rund um Weihnachten auch mal irgendwie mehr erlaubt oder musst du wirklich sehr strikt sein, um gut auf der Bahn performen zu können?
Ich denke, das kommt immer auf die Phase drauf an. Also wenn wir jetzt die Saison im Sommer haben, wie es jetzt dieses Jahr war, dann kann man Weihnachten auch mal ein bisschen entspannter sehen. Man muss ja auch auf der Bahn nicht extrem niedrig gehen mit dem Gewicht. Aber generell sollte man halt schon schauen, dass das alles passt, dass man sich da gut ernährt, keine Mangelerscheinungen hat. Ja, dass man das im groben Ganzen halt, dass das Essen halt eine hohe Qualität hat, denke ich.
Ja, mega. Jetzt, vielleicht kannst du, also hier in einem Podcast geht's ja auch viel, hören ja sehr viele, ich sag mal ja, Freizeitsportler zu, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, jetzt gerade, wenn diese kalte Jahreszeit so ansteht und man, es gibt ja immer so diese Zeit von Ostern bis Oktober, wo man so draußen irgendwie unterwegs ist, ich weiß, ihr fahrt wahrscheinlich deutlich länger und irgendwie so lange kein Schnee liegt und irgendwie es nicht zu hart vereist, das seid ihr unterwegs, aber wie kann man sich sonst so fit halten? Muss ich mir zwingend eine Rolle zu Hause zulegen oder würdest du sagen, lohnt sich das, eine Rolle zuzulegen? Was sind so gute Geschichten, um irgendwie nicht völlig bei Null anzufangen, so Ostern?
Also ich persönlich hasse Rollentraining, also wirklich absolute Abneigung dagegen. Ich kann auch nichts überzeugen, wie irgendwelche Swift-Videospiel-Apps. Also ja, es ist echt nicht das, was ich gerne mache. Aber manchmal ist es halt so, also wenn dann halt ein Weltcup vor der Tür steht, dann kriege ich es auch hin, mich für Rollentraining zu motivieren. Und was für mich dann einfacher ist mental, ist tatsächlich Intervallprogramme zu fahren. Weil dann denke ich, da schaffe ich in weniger Zeit schon irgendwas weg, was mich vorwärts bringt. Und das ist für mich dann doch noch einfacher, damit die Zeit vergeht, mir dann irgendwie ein 2-Stunden-Programm zusammenzupacken, wo ich halt ein paar Hit-Intervalle reinpacke und dann ziehe ich das einfach irgendwie durch. weil halt der Wettkampf um die Ecke steht. Ja, ansonsten würde ich sagen, dass man vielleicht sich gar nicht mal so verrückt machen muss. Also man kann auch im Oktober, November auch mal ein bisschen ausweichen auf andere Sportarten, die einfach Spaß machen. Auch einfach an der Grundlage, an der Kondition grundlegend ein bisschen arbeiten. Das geht ja auch gut im Schwimmbecken oder wenn man laufen geht, da friert man ja auch nicht so. Was halt auch viele Radsportler machen, ist dort halt auch noch ein bisschen im Kraftraum ein bisschen mehr zu machen. Also man kann ja auch eine Kraftphase da sicherlich reinlegen. Und ich denke, wenn man das so zwischen Oktober bis Dezember macht, sollte das erstmal, gerade bei einem Hobbyathleten, erstmal völlig ausreichend sein. Und dann kann man halt gucken, dass man gegen Ende Dezember, Januar die Umfänge ein bisschen steigert und halt sich mal draußen rantastet, auch mal ein bisschen länger zu fahren. Ich denke, also ist meine Erfahrung, 2 Stunden gehen echt immer. Ja, da was darüber hinausläuft, wenn es halt jetzt wirklich richtig kalt ist, dann muss man halt auch abwägen. Also braucht man das? Tut das der Gesundheit gut? Bei Minusgraden 4 Stunden draußen fahren ist, denke ich, sicherlich nicht optimal.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, ja, dann muss man halt abwägen. Oder also wir sind da natürlich dann relativ luxuriös. Wir fliegen dann nach Mallorca für 10 Tage. Aber ja, also ich denke, klar, man muss, sage ich mal, die Grundlage schon im Winter legen, auch für die Saison. Aber man sollte auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei beweisen. Also wie weit Sinn ergibt und wie weit man sich selber da quälen muss.
Wie weit man sich selber quälen muss, finde ich einen sehr, 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 sehr schönen Satz. Wenn du jetzt mal, gehen wir mal weg von der Bahn, wenn du in Hamburg auf dem Rad unterwegs bist, vielleicht einfach normal auf der Straße, hast du da Lieblingsrouten? Bist du so ein klassischer, trifft man dich auch am Deich, also die klassische Deichrunde, oder was sind so da so deine Ecken? Du fährst wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kilometer weiter, aber was sind so deine Lieblingsecken, Routen, Ziele hier so auf der Ecke?
Ich sag mal, meine Standardroute wäre Richtung Elmshorn raus. Wenn ich länger fahre, Richtung Glückstadt, Brunsbüttel. Also das wäre dann schon 6 Stunden mit Brunsbüttel, Glückstadt so 4,5, 5. Das wären so das Standardmäßige. Und dort quasi Richtung Elmshorn fahre ich meistens Intervalle. Und bis letztes Jahr hatte ich einen Teamkollegen aus Buxtehude und da sind wir auch öfter im alten Land einfach gefahren, aber weil es zu zweit ja auch mehr Spaß macht. Ja. Oder halt auch da die Deichrunde Richtung Geesthacht raus. Das ist ja auch ein Hamburger Klassiker, so
mit den
Radfahrern.
Absolut.
Wobei ich da halt die Variante über Alten Gamme den Radweg bevorzugen würde als auf der großen Straße.
Ja.
Ich mag es eigentlich ganz gerne, so Feldwege fahren oder so, dann ist ein bisschen weniger los ist.
Cool, sehr schön. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, zu zweit macht mehr Spaß, zu zweit ist es einfacher. Wie ist so allgemein für dich, wenn du auch mal in all deinen Stationen so guckst oder auch in deinen, ich sag mal, ganzen Aktivitäten guckst, wie wichtig ist so der Faktor Mannschaft oder Teamkollegen für dich?
Ja, das ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Faktor. Also man sollte halt auch schon gucken, dass man halt auch mit Leuten, die auch motiviert sind, trainiert. Da kann man sich auch gegenseitig pushen und ich denke, das bringt auch was. Und ich sag mal, klar, jeder von uns hat selbst die Motivation, auch sein Training zu machen und ich kann das auch alleine sehr gut machen, hab da gar kein Problem mit. Aber es gibt ja einfach mal dann so den Tag, wo man einfach von sich aus gar nicht möchte. Mhm. Und wenn man dann sich um 10 in Finkenwerder am Anleger schon verabredet hat, dann macht man es halt einfach. Und das ist halt geil. Dann funktioniert es einfach trotzdem. Und dann pusht man sich gegenseitig so. Dann wenn ich dann mit dem Teamkollegen gefahren bin, dann habe ich natürlich nicht 2 Stunden lang schlechte Laune, sondern dann sieht man sich und dann geht's auch. Also weil man auf dem Rad sitzt, geht's ja meistens sowieso. Das Schlimmste ist ja echt, aus der Wohnung raus.
Ja, glaube ich dir. Was waren denn so die, wenn du auch so mit der Mannschaft unterwegs bist, gibt es da irgendwelche abgefahrenen Ziele, die ihr vielleicht schon mal besucht habt? Also du hast ja auch schon Straßenrennen in den USA gefahren.
Ja, also das war auch sehr schön. Das war von mir selbst organisiert, beziehungsweise mit deinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen, der dort die Kontakte hatte. Das war ja eine sehr schöne Erfahrung. Ich konnte auch meine Freunde mitnehmen. Wir waren dann dort zu dritt quasi mit dem ehemaligen Teamkollegen. Und da in Milwaukee war echt ein schönes Ziel dort. Die Zuschauer haben das mega angenommen, also war jeden Tag voll und Begeisterung und das war sehr, sehr schön. Wir waren öfter in Hongkong, das hat mir auch schon sehr gefallen. Das hätte ich 2016, als wir das erste Mal dort gewesen waren, nicht gedacht, dass wir das so oft dorthin kommen. Und das war irgendwie auch cool. Und ich sag mal, der wirklich coolste Weltcup, den wir jemals hatten, war in Brisbane in Australien.
Also das krass.
Wir haben vorher eine Woche vorher in Hongkong gewonnen, deswegen, dann war auch die Olympia-Quali relativ entspannt. Also wir hatten jetzt keinen Leistungsdruck in Brisbane und dort haben wir uns dann auch locker trainiert und eher Straßentraining gemacht Richtung WM in dem Jahr und ja, hatten da echt eine gute Zeit in der Sonne und das war echt richtig gut.
Wie unterscheidet sich so die Fanszene? Also in, sag ich jetzt mal, Europa, weiß nicht, wenn ihr beispielsweise, fährst du Bremen mit, die 6 Tage in Bremen, oder bist du die schon mal mitgefahren?
Ich bin die mitgefahren, die sind jetzt leider wieder abgesagt worden. Ja, Bremen ist eine mega Veranstaltung. Es hat auch für mich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man ja dann quasi aus der Gegend kommt. Ja, bei Bremen geht's aber, glaube ich, auch viel um Party. So, das lockt ja auch die Leute an, dort in den Messehallen noch Party mitzumachen. Sonst ist tatsächlich in Großbritannien immer sehr, sehr voll. Also die sind oft ausgebucht, die Weltcups. Dort ist Bahnradsport sehr beliebt. Ja, in Deutschland ist halt die Begeisterung groß, wenn es so Teil von einem großen Event ist. Also als wir die Finals in Berlin hatten 2019, war es auch ganz gut besucht. Und jetzt in München war es ja auch komplett voll. Also dann ist es auch schön, vor Heimpublikum zu fahren.
Stark. Gibt es denn irgendwas, was du dir wünschen würdest, was anders sein sollte? Gerade so bei den Wettkämpfen in Deutschland oder Europa, wo du sagst, irgendwie das könnte sich noch verändern?
Ja, schwierig. Am Ende ist ja Angebot und Nachfrage. Aber es wäre halt schön, wenn diese 6-Tage-Rennen bestehen bleiben würden. Also ich fand das immer cool, so, weil man dort halt auch sehr viele Zuschauermassen hat. Und wenn man da halt irgendwie ein Konzept finden würde, was halt auch den Zuschauern so viel Spaß macht, dass sie kommen, das wäre halt echt was Schönes, wenn das einfach bleiben könnte. Es muss ja nicht neu sein, aber es war ja in der Vergangenheit, gab es diese Rennen ja häufig und jetzt nach der Pandemie ist halt ein bisschen schwieriger geworden.
Okay. Jetzt hast du ja schon eben vor ein paar Minuten gesagt, dass Paris ist durchaus noch ein Ziel für dich, also Olympia in Paris. Danach spielst du dann wieder mit dem Gedanken Karriereende. Oder was denkst du, wie wird es da für dich weitergehen?
Ja, also so wie es jetzt aussieht, denke ich, wird es spätestens in Paris dann das Karriereende sein.
Ja.
Hoffentlich Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres mit einem Bachelor in Wirtschaftsinformatik fertig und würde dann gerne noch einen Master anstreben und dann bin ich hoffentlich mit Studieren durch in Paris und würde dann in der Informatikbranche mir einen Job suchen.
Okay, also du bleibst der Radsportszene privat erhalten, aber ja, das Berufliche muss dann zurückstecken.
Ja.
Ja, sehr gut. Okay, sehr spannend. Wenn man deinen Weg so ein bisschen verfolgen möchte, wie kann man das am besten tun? Also wahrscheinlich Instagram?
Ja, Instagram. Also ich bin jetzt nicht der große Instagrammer. Ich lade schon ab und zu mal was hoch und so. Ja, kann man gerne machen, kann man mich gerne verfolgen. Ich denke mal, da ist so der Kanal, wo ich am meisten mache. Also für TikTok konnte ich mich noch nicht begeistern.
Das muss man auch wollen.
Muss man wollen, ja. Und ja, das ist so das soziale Netzwerk, was ich noch nutze. Ja, ansonsten ja gerne auch einfach in die Halle kommen und das angucken, wenn es einem Freude bereitet, das anzusehen.
Wo kann man dich denn als nächstes sehen?
Ja, in Paris bei der Weltmeisterschaft.
Sehr gut. Also alle, die eine Reise nach Paris anstreben, Hinder und Leon supporten. Sehr gut. Leon, hey, vielen, vielen Dank. Das war super. Danke dir. Bis hoffentlich bald mal.
Ja, bis bald.
Bis bald. Danke. Ciao. Und das war Episode 3 von Die zweite Luft. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Auch wenn das Wetter immer herbstlicher wird, vielleicht findest du ja trotzdem noch die Möglichkeit, die ein oder andere Runde auf deinem Rad zu drehen. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge und tschüss.